Herzlich willkommen zum Steuerpodcast von Halbe Stückmann. Mein Name ist Dietmar Engel. Ich sitze hier heute zusammen mit Tobias Heyer von Hoch 5, einem unserer geschätzten Partner. Und Tobias, vielleicht stellst du dich kurz vor. Dann wird deutlich, dass wir heute nicht über Steuerthemen sprechen
wollen. Gott sei Dank nicht. Also mein Name, wie gesagt, ist Tobias Heyer. Ich bin der Inhaber von der Hoch 5 GmbH & Co. KG. Wir sind eine Werbeagentur. Uns gibt's in Bünde, weil ich daher komme. Uns gibt's in Bielefeld, weil das schon das Feld ist, was wir am meisten beackern. Und uns gibt's auch noch in Berlin. Wir kümmern uns um das klassische Werbung. Wir werden immer dann gerufen, geholt, wie auch immer, wenn Menschen neu oder Unternehmen neu kommunizieren möchten, wenn die so ein bisschen mal die ausgetretenen Pfade verlassen. Da haben wir Spaß dran. Wir haben keinen großen Spaß dran, irgendwie Kataloge zu machen oder irgendwie 0-15 zu machen. Das sind wir eher nicht.
Ja, und da ist schon die Überleitung zu, wie sind wir zusammengekommen? Wir haben anlässlich unseres 90-jährigen Jubiläums mal gedacht, was ist so ein bisschen außerhalb der Norm? Vielleicht, was können wir neu machen? Wen brauchen wir dazu? Und dann sind wir auf euch gestoßen und ihr begleitet uns seitdem mit unserem Magazin Bilanz. Der eine oder andere der Hörer wird es vielleicht schon kennen, sonst empfiehlt es sich einmal runterzuladen. Die ersten beiden Ausgaben sind noch live auf unserer Website. Eine total spannende Zusammenarbeit, weil wir Kommunikation im Businessumfeld ein bisschen anders angegangen sind als vorher. Wie hast du es wahrgenommen?
Naja, die meisten Leute werden wahrscheinlich jetzt denken, naja, ein Magazin, ist das noch zeitgemäß heute, dass man noch auf Print setzt? Und ich bin immer noch ein Freund, also wir sagen immer ganz klar, es gibt da kein Entweder-Oder. Also wenn man heute Print andenkt, dann ist es immer noch ein haptisches Erlebnis, finde ich. Es ist auch etwas, was man ruhiger macht, glaube ich, wenn man ein Magazin liest, dass man sich das mal nimmt und mal sich ein bisschen zurücklehnt. Man sitzt die meisten Leute sitzen viel zu viel am Bildschirm. Und wenn man dann noch anfängt, Sachen auch am Bildschirm sich zu lesen, zu konsumieren, finde ich es schwierig. Aber natürlich muss man auch dieses digitale Angebot genauso machen. Und deshalb fanden wir es damals spannend. Also das Thema Steuern ist jetzt keins, wo ich jetzt mir mit den Händen auf die Oberschenkel schlage und sage, juhu, Steuern, das interessiert mich. Sondern immer am 10. des Monats führen wir unsere Steuern ab und das auch nicht mit Freudesprüngen. Aber trotzdem ist es spannend. Und der Riesenvorteil meines Berufs ist es ja, dass ich eben nicht mich nur um eine Branche kümmern muss, sondern dass ich ja jeden Tag in eine ganz andere Branche eintauche. Und Steuern hatten wir bis dahin noch nicht. Und das ist ja hier ein innovatives Unternehmen. Und das war für uns spannend, da mal einzusteigen. Und dann haben wir damals gesagt, okay, dann machen wir jetzt mal ein Magazin über Steuern, versuchen aber gleichzeitig ein Magazin zu machen, was eben nicht steuerlich zahlengetrieben rüberkommt, sondern Menschen und Emotionen in den Vordergrund stellt.
Ja, ich glaube, das ist super gelungen. Also von daher, das war der Ausgangspunkt. Und wie gesagt, heute vielleicht einfach mal möchte ich die Möglichkeit nutzen, mit dir eine Kommunikation im Business-Umfeld und so weiter zu erklären und zu besprechen. Weniger zu erklären, mehr zu besprechen eigentlich. Ja. Anfangen möchte ich mit einer kleinen Geschichte, die uns so ein bisschen da reinbringen könnte. Wir sind beide große Arminia-Fans und tun uns auch die Heimspiele an. Letzte Saison war es ein Antun.
Ja, letzte Saison war das schon, finde ich. Also wir sind auch, da wir beruflich eben für Arminia Bielefeld die Webseite und die App machen, sind wir da eben verbunden. Und man ist irgendwann, kommt man in so eine Leidensgenossenschaft und denkt auch, dann gehen wir da hin. Und wir haben da auch 4 Dauerkarten. Wir gehen da auch gerne hin, aber man geht manchmal auch wieder weg und denkt, oh Mann, da musst du jetzt nicht nochmal hin. Aber komischerweise, bei Arminia Bielefeld ist so eine, ich weiß gar nicht, wie das nennen möchte, so eine Demenz tritt dann immer ein und nach 14 Tagen denkt man wieder, nee, ich gehe da gerne hin. Also es ist logisch nicht zu erklären.
Ja, nein, genauso geht es uns auch. Wir sind sehr verbunden mit dem Verein und mit den Verantwortlichen dort. Und Erlebnis vom letzten Wochenende. Ich hatte, Spiel war ja so lala gegen Borussia Dortmund 2
gewonnen. Wenn man es positiv ausdrücken möchte, war es lala.
Genau, ja. So, also ich hatte hinter mir jemanden, der offensichtlich einen Mandanten oder einen Kunden oder irgendwas dabei hatte. Und die redeten die ganze Zeit, wo ich dachte, mag am schlechten Spiel liegen, vielleicht ist es aber auch seine Art. Andererseits, plötzlich kriegte ich irgendwas mit und da ging es um Entwicklung und Mensch, wie er sich denn verbessern könnte und so weiter. Und da sagte der Berater, das ist ganz einfach. 3 Dinge. Markttransparenz, Markttransparenz, Markttransparenz. Das war so aus dem Immobilienbereich, so Lage, ja. Lage, Lage. Ja, aber ja. Ist das wirklich das Ausschlaggebende in deiner Meinung nach, dass wir als Berater oder dass jemand, der Dienstleistungen verkauft oder auch jemand, der vielleicht Glümchen verkauft, über Markttransparenz sich am besten dann da in Szene setzt?
Also glaube ich nicht. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man authentisch ist. Also wir haben heute ja ganz viel mit Unternehmen zu tun, die gerade, wenn es um grüne Geschichten geht, also um Nachhaltigkeit oder sowas, die nicht mehr authentisch sind, sondern die da versuchen, sich selber etwas überzustülpen, was sie gar nicht sind. Und das merkt der Kunde, das merkt der Konsument, das merkt jeder. Also wenn wir neue Kontakte haben, mit denen wir zum ersten Mal sprechen, sage ich den Leuten, verbiegen Sie sich nicht, sondern seien Sie authentisch. Das ist ganz wichtig. Und ändern Sie lieber was wirklich an Ihrem echten Unternehmen. Und dann können wir das gerne dann natürlich auch transparent kommunizieren. Man sollte jetzt auch nicht lügen, ne? Also eine gewisse Markentransparenz und ist natürlich richtig und so, aber man erzählt natürlich Geschichten und so wie jede Geschichte, die kann man so und so erzählen. Und Werbung ist einfach, Geschichten eben so zu erzählen, dass die eben gut ankommt, dass die eben im Gedächtnis bleibt und dass man dann eben denkt, das ist ja sympathisch oder ist etwas, wo ich mir eine Zusammenarbeit mit dem Unternehmen vorstellen kann.
Ja, ne? Also wo spürt man denn Authentizität bei Unternehmen, so als Profi? Also
Also ich glaube, dass man, wenn man etwas erzählt so oder mitteilt, was man wirklich ist, das merkt man schnell. Also ich glaube, dass man schon merkt, wenn sich einer verbiegt oder wenn einer nur auf Hipster macht oder sowas. Wir haben das natürlich häufig, dass Leute cooler sein wollen, als sie sind und so. Sind ostwestfälische Unternehmen aber leider nicht. Also wir hatten einen Kunden, der hat gesagt, ja, wir arbeiten gerne mit Ihnen zusammen, aber nur, wenn Sie mit Krawatte kommen. Und da habe ich gesagt, dann komme ich nicht. Und er sagt, ja, Sie können sich doch jetzt uns dicken Fisch nicht entgehen lassen. Da habe ich gesagt, nein, ich komme dann nicht. Ich bin nicht, wenn mir ein Kunde sagt, ich muss hier mit Krawatte kommen, bin ich falsch. Und das hat man eben ganz häufig in Ostwestfalen, dass die Leute jetzt so langsam merken, okay, ich muss gerade, wenn es um Arbeitgebermarke geht, irgendwie cooler sein. Aber viele sind es einfach nicht. Und da muss man auch dazu stehen, muss sagen, also wir haben auch einen Kunden, der sagt, ich selber trage immer noch Krawatte, weil ich das für mich selber schön finde und weil ich gerne Krawatte trage, aber ich erwarte es von meinen Mitarbeitern nicht. Das finde ich völlig in Ordnung, sowas. Und das ist für mich authentisch, wenn man einfach sagt, ich komme von dem alten Schlag oder ich mag es einfach gerne und sowas und dann soll man die auch weitertragen. Aber ich soll nicht meinen 25-jährigen Mitarbeitenden sagen, du musst mit Krawatte kommen, weil ich das will. Und wenn man, glaube ich, so kommuniziert, wenn man einfach sagt, ich habe auf der einen Seite bin ich eben, also konservativ ist heute ja ein Wort, was negativ besetzt ist. Und das ist eigentlich schade, weil ich finde, dass man Werte heute immer noch, also fehlt viel an Werten und ich finde, man kann das heutzutage auch noch gut sagen, ich bin eben konservativ, also wertebasiert. Aber man muss gleichzeitig eben was Flippiges oder was Modernes auch zulassen. Und wenn so ist, hat man, glaube ich, einen guten Mix getroffen.
Ja, das habe ich am Wochenende gelesen, dass der klassische Konservatismus, der sich eigentlich auf Traditionen beruft, um was zu verändern, dann nach vorne, dass der quasi aufgegeben wird. Und das ist was wir bei den Mandanten zum Teil auch spüren. Die wollen hip sein und die wollen sich anpassen, kriegen dann manchmal die Geschwindigkeit nicht auf die Straße, verlieren dann aber auch das, was sie eigentlich ausgezeichnet hat. Und das hat ja auch viel mit Authentizität zu tun, ne? Dass ich das weiß, was mich eigentlich auszeichnet.
Wir haben natürlich, also wir haben das immer wieder, wenn so Startups bei uns anfragen. Wir haben natürlich auch in unserer Kundschaft, da gibt es auch tolle Unternehmen, keine Frage. Aber bei denen ist es so, ich habe immer das Gefühl, die Leute ziehen sich einen Hoodie an, wo ihre Firmenname oder ihr Firmenlogo drauf gedruckt ist, ziehen sich jetzt auch Sneakers an und sagen in dem Moment, so, jetzt bin ich übrigens hip und jetzt bin ich ein Startup oder sowas. So funktioniert es in meiner Meinung nach nicht. Also ich glaube schon, dass man ein gewisses kreatives Umfeld braucht. Das ist bei uns auch so. In der Firma kannst du dir vorstellen, wir haben große Hunde durch die Firma laufen. Wir haben dann Kicker stehen. Bei uns ist eben alles lockerer. Bei uns duzt wirklich der Chef, die Praktikantin natürlich auch genauso andersrum und sowas. Das ist so in unserer Branche. Sonst findet man keine ordentlichen Mitarbeitenden. Und das leben wir auch und das sind wir auch. Also so bin ich selber auch. Aber auf der anderen Seite gibt es auch immer Situationen, wo man mal ein bisschen ernster sein muss. Und das muss man eben auch schaffen. Und das ist in diesen Hipsterbuden manchmal, finde ich, schwerer, dass es eben auch Entscheidungen gibt, auch mal negative Entscheidungen, wo man eben sagen muss, okay, jetzt sind wir eben nicht nur ein Club und ein Fanclub oder sowas, sondern hier sind wir ein Unternehmen.
Mhm. Ja. Das gehört dazu. Ja. Das muss sich ja dann auch auf die Außenkommunikation dann auswirken, ne? Weil ich meine, wenn ich innen schlecht organisiert bin, dann wird das ja auch in der Außenkommunikation. Wo sind denn da so die klassischen Fehler vielleicht in der Außenkommunikation, wenn ich zu hip sein will?
Naja, also das erste große Feld, was wir haben, ist Social Media. Das sind natürlich ganz viele Unternehmen, die sind so jetzt heute nicht mehr, sind vor 4-5 Jahren auf uns zugekommen und haben gesagt, wir müssen jetzt sofort bei Social Media einsteigen, egal was kostet. Die haben wirklich auch horrende Summen bezahlt für Influencer, die dann einfach deren Marke transportiert haben. Wir hatten Kunden, die haben 3.000-4.000 Euro pro Tag bezahlt für Influencer, die irgendwie dann...
Das ist immer besser als ich als Partner bei Stückmann, ne?
Ja, gut. Das ist auch besser als Chef in der Werbeagentur, das muss man auch sagen. Nein, aber das ist wirklich, da ist plötzlich Geld rausgeblasen worden, weil von ganz oben wahrscheinlich die Marschroute gegeben worden ist, so, wir machen jetzt Social Media und da hat man einfach plötzlich das Maß komplett verloren. Heute finde ich sehr schwierig, bei Social Media wirklich noch so einen Punch zu landen oder sowas. Also viele schwimmen damit. Jetzt hat jeder gemerkt, okay, mit einem Foto funktioniert es nicht. Ich muss jetzt Videos machen. Also hält jeder seine Gesicht in die Kamera und sagt, hallo, guck mal, hier mein tolles Produkt und sowas. Ich finde es mittlerweile ermüdend. Und ich finde, wenn man heute über eine Social Media Strategie nachdenkt, dann muss man eigentlich komplett neu denken. Also will ich zu sagen, so ein MeToo in Anführungsstrichen, also ich gehe da jetzt einfach mit und mache das Gleiche mit, ist nicht mehr zielführend, glaube ich nicht. Das Schlimmste für mich ist immer noch, wenn Unternehmen ihre Webseite nicht auf Spur halten. Also wenn wir neue Webseiten konzipieren, kommen Unternehmen und immer sagen, ich möchte auf jeden Fall diesen Punkt Aktuelles haben. Das ist mir ganz wichtig. Und dann fragen wir immer, ja, kein Problem, die Erfahrung lehrt. Ihr macht das 2 Wochen, 4 Wochen lang toll. Dann merkt ihr irgendwann, dass ihr Unternehmen seid, was keine Webseiten macht, sondern dass ihr andere Sachen zu tun habt. Und dann fällt das ab und dann sagt es, es wird irgendwann lästig. Und schlimmstenfalls macht man es dann gar nicht mehr. Und dann guckt man auf deren Webseite und dann ist die letzte Meldung aus Oktober 2023. Das ist für mich was, und das machen ganz, ganz viele, ja, auch wirklich große Unternehmen. Und das ist bitter, finde ich.
Da beschreibst du ein Phänomen, was also auch bei uns im Haus natürlich vorkommt, weil wir haben aktuell ist irgendwo, glaube ich, schon auf der Website, weil wir da auch Publikationen sowas haben. Aber es ist eben dieses Nachhalten dahinter herbleiben und Informationen reinstellen.
Ja, und da muss, das ist eben auch was von, also Ehrlichkeit. Habe ich wirklich immer was zu erzählen oder fange ich plötzlich nicht an, dass ich dann das Handy meinen Auszubildenden in die Hand drücke und sage, mach mal irgendwas Cooles und dann werden Sachen plötzlich nach außen gekehrt, wo man früher gesagt hätte, weißt du was, das interessiert keinen Menschen. Das machst du jetzt nur, um irgendwie Content zu produzieren für deine Webseite oder für Social Media. Auf der anderen Seite muss man sagen, jetzt wo wir euch so lange oder länger jetzt schon begleiten, glaube ich, wenn man so eine Partnerschaft zusammen hat, dass man plötzlich auf Sachen stößt, wo man als Unternehmen selber sagt, das ist gar nicht so spannend, und wo dann der Werber sagt, doch, lass uns das mal machen, das ist plötzlich doch spannend. Und plötzlich denkt man, also wenn wir zum Beispiel, wir stellen ja immer einen bei euch vor, die ein besonderes Hobby hat. Da hätte man wahrscheinlich früher nie drüber nachgedacht. Aber wenn man so wie ihr mehr als 200 Mitarbeiter hat, dann ist es natürlich so, dass immer gibt es Leute, die Hobbys haben, wo man denkt, wow, das ist ja irgendwie cool, das ist ja irgendwie etwas, was man gar nicht gedacht hätte. Und wenn man sowas nach vorne stellt, das finde ich spannend, dass man Mitarbeitende vorstellt, aber nicht sagt, dass die sagen, boah, bei Stückmann ist ja super und sowas und ich kann mir keinen besseren vorstellen. Das mag so sein, aber spannender ist, wenn ich die Menschen dahinter kenne.
Ja, ich glaube auch, also wir Dienstleister sind, klar, wir sind austauschbar irgendwo, aber man arbeitet mit Menschen zusammen, man möchte gerne mit denen zusammenarbeiten und dann möchte man auch was über die Leute wissen. Und im ersten Magazin, den Kollegen mit seiner Segelfliegerei, ich weiß nicht, wie viele ihn angesprochen haben, aber es war auf jeden Fall ein tolles Zeichen. Und auch nach innen plötzlich merken die Leute, Mensch, da sind versteckte Fähigkeiten, Dinge, mit denen man mit den Leuten auch außerhalb der fachlichen Diskussion mal sprechen kann. Man lernt sich viel, viel besser kennen.
Das gibt's in jedem Unternehmen. Also wir haben mal ganz am Anfang, haben wir mal über ein Krankenhaus auch ein Magazin gemacht, schon sehr, sehr lange her. Und da gab's einen Chirurgen, der war so sehr handwerklich geschickt. Und da habe ich gesagt, sag mal, woher ist das jetzt einfach Talent oder was ist das? Ja, sagt er, aber ich nutze das eigentlich für eine ganz andere Art und Weise und gar nicht für die Chirurgie. Und ich so, wie, ja, er präpariert Raubfische.
Präpariert Raubfische?
Raubfische, ja. Du kannst mal vorbeikommen und so, ich habe einen Keller. Und also dem ist es so, dem schicken aus ganz Europa Leute per UPS Overnight gekühlt ihre, wenn die jetzt einen Lachs fangen in Irland, schicken die den. Und der präpariert den und schickt den dann, das ist so mit Kunstharz gegossen, quasi 1:1 Replika dieses Fisches. Und da habe ich so gesagt, was ist das für verrückte Geschichten? Und die gibt es 100% in jedem Unternehmen. Und man fängt immer an, meistens so mit Sportlern, die irgendwie was Besonderes machen, weil das ist was man sich viele Leute vorstellen können. Aber ich finde, es gibt ganz verrückte Sammelleidenschaften. Und es gibt eben auch viele Leute, die etwas machen, was man sich nicht vorstellen kann. Und das finde ich spannend. Und ich finde auch wichtiger, sowas rauszustellen und das eben nicht zu sagen, so, ich muss aber jetzt jede 2 Tage was bei Social Media einstellen. Ich habe nichts, also schraube ich mir irgendwas aus den Rippen. Mir selber geht so, dass ich mich Instagram langsam ermüdet. Also es ist ja immer so, es wird ja immer, wir sind gekommen von Facebook. Wer guckt heute noch Facebook? Das ist jetzt eine Menschengruppe, zu der ich mich nicht mehr dazugehörig gefühle. Ich gucke da beruflich rein, aber ich würde da jetzt privat.
Ich habe es, glaube ich, sogar abgeschafft. Genau. Also, weil ich
so, jetzt guck mal bei Instagram. Das ist aber, finde ich, auch gerade schon im Gehen und ermüdet einen auch, weil ich habe das Gefühl, Influencer stellen nur noch Produkte vor. Das ist überhaupt nicht mehr, es ist eben nicht mehr authentisch. Mhm. Bei TikTok sind wir jetzt auch angekommen. Klar, damit muss man sich beruflich beschäftigen, fällt mir privat schwer. Und ich bin eher in diesem momentan in der Phase dieses Beat Your Bildschirmzeit, dass ich sage, okay, was kann ich mir für Hobbys zulegen, wo ich fast schon gezwungen bin, nicht aufs Handy zu gucken.
Ja, also in Teilen geht mir das ähnlich. Als Stückmann sind wir jetzt gerade vor 2 Wochen zu Instagram, nach einer Diskussion, ob wir nicht schon zu spät sind. Aber bei uns ist es immer so eine Phase, Xing, Facebook,
LinkedIn, das sind so.
Ja, LinkedIn, das haben wir sehr stark gemacht. Das ist auch für mich nach wie vor so eine Informationspraxis, weil wir vielleicht auch eine Fachcommunity in Teilen sind. und Instagram jetzt quasi um die, ja, was wir eben hatten, ein bisschen die Authentizität des Unternehmens. Mal sehen, wie es funktioniert. Also wir machen es, wie wir eigentlich immer versuchen, zartes Pflänzchen. Mal gucken, weil...
Würden wir auch jedem Kunden raten. Ich würde jetzt nicht sagen, steigt da gar nicht ein, wenn man da gar nicht war. Aber man darf jetzt nicht erwarten, dass da jetzt plötzlich die Hölle los ist und dass da jetzt, ich meine, am Ende macht man es natürlich aus eigentlich nur aus zwei Gründen oder aus dreien vielleicht. Man macht es einmal, um neue Mandanten zu gewinnen, glaube ich, als Steuerkanzlei schwierig. Das zweite ist, um Mitarbeitende zu gewinnen. Weiß ich auch nicht, ob das heute noch funktioniert, ob hier wirklich man so cool sein kann, dass da junge Leute drauf gucken und sagen, wow, das ist aber so ein cooler Laden, da gehe ich hin. In der Steuerbranche bin ich mir auch nicht sicher. Und das dritte ist, dass man es so ein bisschen für sich selber macht und seinen Mitarbeitenden auch zeigt, sag mal, die jetzt schon hier sind, guck mal, wir sind quasi auf der Höhe der Zeit unterwegs und sowas. Ja, und der Mix aus dreien, da gibt es schon irgendeinen Grund, um das zu machen, glaube ich auch. Ja. Aber man sollte jetzt nicht alles andere über Bord werfen.
Nein, also was wir tatsächlich ein bisschen über Bord geworfen haben, ist die Printkommunikation außerhalb des Magazins. Also wir haben natürlich früher in den lokalen Medien Anzeigen geschaltet, auch mal News aus dem Haus verkündet. Wir haben sogar mal ganz verrückt irgendwann mal eine Anzeige in der Frankfurter Allgemeinen gehabt. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was der Grund war, aber auf jeden Fall recht teuer, mit großer Reichweite, aber irgendwie dann doch mit dem Einmaleffekt ziemlich verpufft. Aber da sind wir ein bisschen zurückgekommen. Die anderen Kanäle versuchen wir aber nach wie vor zu bespielen, jetzt schlage ich mal wieder den Bogen zu dieser Markttransparenz. Irgendwie hat man das Gefühl, ja, Leute laufen an unserem Gebäude vorbei und sehen nicht, was passiert. Also versuchen wir quasi das, was im Gebäude passiert, nach außen zu bringen. Aber eben über die Kanäle, die uns möglich sind und mit dem, was man uns auch nahelegt. Und das Beispiel mit den Menschen.
Was es bei deinem Steuer noch immer geht, ist das ganze Thema Vorträge, sich irgendwo präsentieren und sowas. Ich glaube, dass das immer noch sehr, sehr viel wirkt. Das merken wir selber auch, wenn man mal bei der IHK eingeladen ist oder bei Unternehmerinitiativen eingeladen ist und die möchten gerne was zum Thema Marketing hören und man kommt mit den Leuten dann ins Gespräch. Das hilft uns auch und das hilft aber auch den Leuten auch, dass sie einfach mal einen Ansprechpartner haben und mal fragen können, sag mal, ich überlege irgendwie, jetzt mehr Social Media zu machen oder mehr Web oder vielleicht eine App zu programmieren zu lassen und. Das ist immer noch für mich ein sehr, sehr gutes Tool. Ich bin sowieso, auch in unserer Kommunikation, ich kriege am Tag mehr als 200 E-Mails, die ich irgendwie beackern muss, da geht viel Zeit drauf. Ich bin jemand, der lieber mal sagt, weißt du was, wir schreiben uns jetzt mal keine Mails, wir setzen uns mal zusammen. Mhm. Und wenn man sich zusammensetzt, entsteht immer noch viel, viel mehr, als wenn man sich kommentierte PDFs oder sowas zuschickt.
Also das ist völlig richtig und ich gehe noch einen Schritt weiter. Das muss auch ein physisches Zusammensetzen sein, weil, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese Teams-Konferenzen, so gut sie sind und so effizient sie sein können, aber sie strukturieren dir den Tag falsch, weil alle halbe Stunde ist irgendwie, wenn man will, hat man wieder für eine halbe Stunde eine Teams-Konferenz mit 6 Leuten. Und das führt bei mir manchmal dazu, dass ich den Tag einfach mal blocken muss und sagen muss, am Nachmittag kommt nichts rein, weil damit bestimmte Dinge eben auch wieder gemacht werden können. Und in Präsenzveranstaltungen passiert einem das nicht. Ne? Da liegt das Handy hier und da kann einer klingeln, wie er will. Und wenn die dann eine Stunde länger geht, dann fallen halt die Termine hinten weg. Ich meine, das war früher gang und gäbe. Heute hat man sich dran gewöhnt zu sagen, ich habe halt einen Anschlag, ich muss jetzt hier raus aus der Teams-Konferenz.
Ja, also ich glaube, dass das vor Corona gab es eben, also wir haben einen großen Kunden in Wiesbaden, der hat immer gesagt, sie müssen kommen. Und dann habe ich gesagt, boah, jetzt nach Wiesbaden, was müssen wir besprechen? Ja, 3 Sachen. Aber der hat drauf gepocht und hat gesagt, nein, sie müssen kommen. Dann bin ich da runter, nach Wiesbaden ist alles schlecht, ist Zugfahren schlecht, ist Fliegen schlecht, ist Autofahren schlecht. Und Radfahren dauert zu lange. Also es war immer, der Tag war eigentlich verloren. Ich habe dann eine halbe Stunde gesessen. Und dann, also es war mit denen nicht drüber zu reden. Und dann kam Corona und seitdem war ich nie wieder da. Wir machen alles per Videocall, was ich falsch finde. Also wir machen es schon so, dass wir sagen, wir wollen unseren Kunden mindestens einmal im Jahr auch sehen. Und wir haben deutschlandweit Kunden. Und das finde ich auch wichtig. Und Videocall ist gut. Ein Videocall mit mehr als 4 Leuten finde ich schon schwierig, weil da hat man immer einen, der entweder irgendwelche Kommunikationsprobleme mit seiner Leitung hat, oder der gerade andere Sachen noch nebenher macht. Also ich finde es ganz schrecklich, wenn ich mit Leuten in einer Videokonferenz sitze und jemand fängt dann plötzlich an, auf seinem Handy nebenher was zu machen. Oder man sieht plötzlich, fängt er an, irgendwie genau zu gucken und guckt auf einen anderen Monitor und fängt an zu tippen und sowas. Finde ich schwierig. Auf der anderen Seite finde ich, auch wenn man ein normales Meeting macht, da gehört auch eine gewisse Disziplin dazu. Also da muss jetzt auch nicht jeder dabei sitzen, der nur dabei sitzt. Ne? Ja. Also das ist bei uns in der Agentur auch was, wo ich großen Wert drauf lege, dass man nimmt daran teil, wenn man auch wirklich was beizutragen hat und nicht, wenn man sagt, cool, ich setze mich jetzt mal in ein Meeting oder sowas. Ne? Finde ich schwierig.
Da hat sich über die Jahre was verändert. Ne? Ja. Also ich meine, früher ganz viel Smalltalk zu Beginn. Also ich weiß noch, man hat auf kulturelle Unterschiede geachtet. Wer ist da? Wie geht man da rein? Das gibt's immer noch. Ja? Also Meetings mit Japanern, die man nicht kennt, muss man natürlich langsam vorbereiten und so weiter. Um mal so ein Extrem zu nennen, aber da hat sich ein bisschen was geändert. Ne? Ja, also man geht jetzt anders in
kommunikativ. Wir gehen noch anders rein. Also wir starten mit so einer Eisbrecher-Frage gerne mal, dass man plötzlich mal das unvorbereitet vorweg sagt und sagt, so, wann habt ihr das letzte Mal über euren Chef mal das richtig geärgert? Zum Beispiel.
Ja.
Und das ist natürlich, sorgt bei allen dafür, das will man natürlich dem nicht, also mir jetzt in dem Sinne nicht gerne sagen, kann ich auch nachvollziehen. Aber wenn man sowas startet, dann hat man erstmal, also was man nicht machen darf, ist, glaube ich, in Meetings, dass man sagt, wir haben hier eine Tagesordnung und die arbeiten wir jetzt runter. Weil dann schielt jeder schon auf Punkt 7 Verschiedenes so ungefähr, wie bei so einem klassischen Schützenverein. Das ist schlecht. Also ich glaube schon, dass man auch da überraschen muss. Wohin aber ganz kurz zurück will, was die Außendarstellung angeht. Ich bin ein Freund von etwas, was es sehr lange gar nicht oder nur, naja, was viele Leute ganz selten gemacht haben, viele Unternehmen. Ich bin ein großer Freund von Plakatwerbung. Ich glaube, dass wenn man durch die Gegend fährt und im Auto sitzt, und man sitzt ja auch im Auto mal häufig stehend und nicht fahren, glaube ich, dass eine Plakatwerbung immer noch etwas ist, wo man mal drüber nachdenken sollte als Unternehmen. Nicht deutschlandweit, aber etwas, da kann man spannende Sachen mitmachen. Da muss man vor allen Dingen als Werber auch wirklich auf den Punkt arbeiten, weil man ja nur ganz, also man hat zwar viel Raum, was Quadratmeter angeht, aber man hat nur sehr wenig Platz, was Worte und Bilder angeht. Mhm. Und das finde ich immer noch eine sehr spannende Art zu kommunizieren.
Das finde ich interessant, dass du das sagst, weil ich habe tatsächlich zweimal jetzt drüber nachgedacht. Also wir hatten hier vor Jahren mal jemanden, der sagte, warum macht ihr eigentlich keine Reklame an Flughäfen? Ja, das war eine Zeit, das war vor Corona, und da machten die ganzen Großen an Flughäfen Reklame. Wenn man fliegt, und damals flog man ja noch mehr als heute, dann sah man die Leute in Zürich und sonst was. Ja. Und ich war jetzt seit langem mal wieder in Paderborn am Flughafen und habe gedacht, Mensch, jetzt sitzt ihr in dieser Wartehalle und da sind so Tafeln, so teuer können die doch gar nicht sein.
Ja.
Und warum machen wir da nicht mal was?
Ja.
So, das war das eine. Dann bin ich gestern mit meiner Frau durch Bethel gelaufen. Und Bethel hat ganz viele Bushaltestellen.
Ja.
Und an Bushaltestellen macht eine bekannte Firma, macht da die Plakatwelt. Und da war Reklame für die Bundeswehr.
Ja.
Wo ich dachte, wenn ich hier durch Bethel laufe, wer läuft da durch?
Ja, die Chance ist...
Ja, ja. Und dann haben meine Frau und ich so ein bisschen drüber gesprochen, so nach der Pfleger, der jetzt vielleicht dann Elektronikingenieur für gepanzerte Fahrzeuge werden wird und so weiter. Aber auch da einfach, es schafft eben Gesprächsthemen.
Ja.
Und ob das jetzt gewollt war von Bundeswehr, macht Reklame in Bethel.
Naja, also vielleicht normalerweise
waren die aber nicht
schon Standorte. Also in Bethel muss ich auch sagen, das ist schon, ja, da muss man mutig sein. Vielleicht haben sie aber auch genau andersrum gesagt, haben gesagt, wir polarisieren. Man sagt ja in der Werbung, man hat 2 Millisekunden Zeit von der Psychologie oder vom Kopf her, sich zu entscheiden, beschäftige ich mich damit oder nicht. Und natürlich braucht das einen Widerhaken, natürlich braucht so ein Großplakat einen Knalleffekt, um zu sagen, ja, weil wir sind einfach gewohnt, momentan vieles hier auszublenden. Ich glaube zum Beispiel, die klassische Anzeige in einem Magazin wie dem Stern oder sowas, da hat unser Kopf gelernt, sich damit gar nicht zu beschäftigen. Ich suche nach den Inhaltsthemen, die mich interessieren, aber die Anzeige von Toyota oder sowas, da blätter ich drüber. Beim Großplakat ist das anders. Wir haben selber eins, also wir haben bei uns in Bünde, der Standort direkt an der Eisenbahn, und zwar direkt am Bahnhof. Das heißt, bei uns fahren am Tag Tausende von Leuten rein und raus, wird ja auch IC halt, in der Schrittgeschwindigkeit. Und was macht man, wenn man im Zug sitzt? Man glotzt aus dem Fenster, meistens zumindest. Oder vielleicht guckt man auf sein Handy und sowas, aber wenn man jetzt anfährt oder gerade gestanden hat, dann guckt man aus dem Fenster. Und dann haben wir jetzt quasi ein Großplakat und so eine Plakatwand, ist gar nicht so einfach, selber eine Genehmigung dafür zu kriegen, an unser Unternehmen dran gemacht, an unser Gebäude. Auch beleuchtet, dass jetzt wirklich Tag und Nacht man rausguckt und man diese Fläche bespielen darf. Das, was ganz spannend war, die Stadt hat das genehmigt, aber hat gesagt, ihr dürft keine externe Werbung machen, ihr dürft nur intern färben. Ja.
Also ihr dürft jetzt ja nicht Coca-Cola dran machen. Und das ist unsere Spielwiese. Die wird alle 10 Tage wird die neu beklebt. Es kostet ein Apfel und ein Ei.
Also das Bekleben, der Druck kostet, glaube ich, 23 Euro oder sowas. Und man kann plötzlich auch mal verrücktere Sachen machen, wo man einfach sagt, naja, vielleicht wünsche ich mal frohe Weihnachten auf eine verrücktere Art oder sowas. Ja. Und das ist bei uns etwas, wo wir großen Spaß haben, diese Fläche zu füllen mit teilweise wirklich, ich will nicht sagen Quatsch, aber mit sehr viel Humor, auch mal ein bisschen ruppiger, auch mal ein bisschen mutiger, wo wir einfach sagen, es kann ja nur auffallen. Ich gucke aus dem Zug raus, da sind viele Leute, die werden nie in Bünde aussteigen. die kommen von Amsterdam, fahren nach Berlin oder sowas, aber vielleicht bleibt irgendwas bei irgendeinem hängen und irgendeiner sagt, boah, irgendwie, wenn ich durch Bünde fahre, ja, ist da was Cooles.
Kann man das messen? Ich meine, oder habt ihr irgendwie schon Feedback gekriegt?
Na, Feedback auf jeden Fall. Mhm. Auch will ich von Leuten, die uns aus dem Zug geschrieben haben, gesagt, bin ja hier vorbeigefahren, finde ich cool. Ja, aus dem Zug. Die will ich sagen, also man muss da auch nicht mit QR-Code groß anfangen, weil das während der Fahrt jetzt, wobei man auch da sagen muss, der QR-Code, hätte mich vor 5 Jahren einer gefragt, das war ja so eine Phase, wo jeder den QR-Code überall draufgepackt hat und gesagt, boah, lass das. Gut, dann kam diese Luca-App und plötzlich haben wir plötzlich während Corona alle angefangen, QR-Codes zu scannen, wegen Testergebnissen und. Und heute ist das ja ein spannendes Mittel. Also wenn ich mich irgendwie mit meinem Fernseher einwirken will, dann zeigt er mir auch den QR-Code und sowas. Das ist auch spannend. Aber das funktioniert beim Vorbeifahren nicht so wirklich, finde ich. Aber wenn man da groß hof5.com, man kann dieses www heute auch weglassen, das braucht kein Mensch mehr. Und wenn man dann eben einen griffigen Firmennamen hat, so wie wir, dann klar, tippen das Leute ein. Und das ist schon so, auch wieder ein spannendes Thema, was Marketing angeht. Eigentlich sind ja Leute heute, die kommunizieren ja nur mit dir, wenn sie dich eigentlich kritisieren wollen. Also man kriegt ja eigentlich kein Lob, man kriegt ja heutzutage nur noch eigentlich Gegenwind.
Ja.
Lob, das ist irgendwie out. Und Gegenwind und Kritik ist in, dieses ich wirke dir einen rein und so. Aber bei dem Fall war es schon, dass Leute wirklich sagen, boah, finde ich cool, was ihr da macht.
Ist das ein bisschen so zurück zu alten, traditionellen Dingen? Also Plakat ist ja, ne, Litfaßsäule, Plakat, ja, genau. Das ist ja da so etwas, wo man denkt, das sind die Anfänge, ne?
Naja, ich meine, ich laufe heute durch Berlin und sehe Leute mit einer Filmkamera wieder fotografieren. Ich habe das gelernt, in Anführungsstrichen, auf mit Diafilm zu belichten. Das können heute die wenigsten, weil der überhaupt nicht tolerant ist, was die Belichtung angeht. Dann hätte ich nie gedacht, dass das wiederkommt. Es kommt wieder. Ja. Sony hat 2 Vinyldruck-Werke wieder eröffnet, weil sie gesagt haben, so, wir müssen jetzt wieder Vinyl drucken. Vieles kommt gerade wieder. Also die Leute fahren wieder Rennrad, obwohl die eine Hälfte sagt, ich muss auf jeden Fall fahren. Also man sieht ja als Rennradfahrer, also man hat ja große Freude daran, wenn man ehrlich ist, als Rennradfahrer Leute mit E-Motor zu überholen. Aber es gibt hier das klassische Fahrrad gar nicht mehr. Aber den Rennradfahrer, den habe ich das Gefühl, der erlebt momentan so eine Wahnsinnsblüte, das hätte man ja nicht für möglich gehalten. Also ich habe immer das Gefühl, es gibt immer diesen einen Trend auf was ganz Modernes. Und relativ schnell kommt dieser Gegentrend, auch wo Leute sagen, ich möchte gerne wieder Handschaltung haben. Mhm. Also BMW bringt einen Z4 raus mit Handschaltung. Und man denkt, wieso, ihr habt doch jetzt gerade gesagt, die gibt's nicht mehr oder sowas. Also das ist spannend, finde ich, dass immer wieder so man sich dann doch besinnt und sagt, ach, es gibt so ein paar Sachen, die hat man doch lieb gewonnen.
Ja, also mit dem Rennradfahren, da muss ich mich jetzt einmal outen. Das hat mich jetzt auch gepackt und begeistert mich. Und es ist tatsächlich, wenn man an so einem E-Bike dann irgendwie vorbeirauscht mit seinen 30 statt dem seiner 25.
Genau, man weiß, dass er ist mit 25 limitiert. Und das ist auch berauschend, im wahrsten Sinne des Wortes zu sagen, den da vorne, den holen wir uns mal.
Ja, ja.
Auf der anderen Seite hat diese E-Mobilität beim Fahrrad ganz viele Leute aufs Fahrrad geholt, die sonst nicht gefahren wären. Ich finde nur manchmal, dass 25 für den einen oder anderen, der schon sehr alt ist, auch ganz schön schnell ist.
Das ist
also man merkt es schon auch, dass die, so was Reaktionszeit angeht, dass das spannend ist. Aber wie gesagt, ich bin auch Rennradfahrer. Und ich finde das total spannend, dass plötzlich sowas, plötzlich eine Blüte erleben. Ja. Das finde ich toll. Und das ist bei der Werbung auch so.
Ist
bei der
Werbung? Ich wollte gerade fragen, ob man da nicht so einen Bogen schlagen kann zwischen traditionellem Rennrad, Eddy Merckx lässt grüßen und modernes E-Bike, auch die Entwicklung, die das gemacht hat. Die sehen ja mittlerweile auch richtig schlank und gut aus.
Genau, also dieses Klonen ist ja weg.
Ne,
das ist für mich so ein bisschen das mit dem Magazin, dass man sagt, so, wir machen jetzt wirklich ein Magazin, wir drucken das auch noch klimaneutral. Auch da haben wir zum Beispiel, wir bringen ja selber ein Magazin raus. Und auch da kriegt man immer wieder Mails, dass Leute sagen, Mann, ist doch Schande für das Papier und wie kann man denn heute noch was Gedrucktes rausbringen? Das stimmt, aber wenn man mal sieht, wie viel Speicher man braucht, um ein Magazin, was viel gelesen wird, online zu halten, dann gibt es Berechnungen, die sagen, dass das E-Magazin sogar mehr Energie braucht als die Printvariante. Mhm. Also Leute, wir haben immer noch Kunden, die sagen, ja, können wir das nicht auf Umweltschutzpapier drucken? Dann sage ich immer, ja, können wir machen, aber man muss sich von der Idee lösen, dass dieses, jetzt bleiben wir wieder bei der Steuergeschichte, dieses Papier, in dem die Umschläge der Finanzbehörde kommen, das ist auch nicht umweltfreundlicher als ein weißes. Nur bei dem hat man trotzdem Schweiß auf der Stirn.
Ja, da denke ich halt, die können nicht wieder zurück. Die haben das vor 20 Jahren mal eingeführt. Und
ich würde ihnen noch zutrauen, dass sie Milliarden davon bestellt haben. Also das weiß ich nicht genau. Aber zumindest, man kann heute weißes Papier nehmen, was genauso klimaneutral ist. Und man kann auch heute ein Magazin drucken, was überhaupt nicht so umweltschädlich ist wie meinetwegen eine App oder sowas. Ne? Man muss sich selber nur überlegen, wie viel Bildschirmzeit hat man selber und was bedeutet das in Energie? Das sind spannende Themen.
Ja, das heißt aber, Also der es ist das Hybride.
Ja,
ich mache das traditionelle Plakat oder Magazin.
Ja. Und dann auch ganz bewusst. Und dann mache ich es eben auch nicht digital denkend, sondern mache ich wirklich mal. Ich versuche mal mich mit einer. Also ich bin kein Freund davon, ein Großplakat zu machen mit so einem Testimonial. Ich habe das Gefühl, da sind überall zwei Personen drauf. Möglichst nimmt man noch einen mit einer schwarzen Hautfarbe und einen mit einer weißen Hautfarbe, damit man auch dieses Thema mitnimmt. Und dann sagen die irgendwie so eine Sprechblase, wie cool das ist und sowas. Da bin ich kein Freund davon. Wir sagen immer, 5 Worte mehr dürfen es gar nicht sein. Das ist wirklich, ich stehe an der Schranke, ich stehe an der Ampel, ich habe ganz wenig Zeit, da muss mir ins Auge fallen. Da muss da eine Illustration, irgendwie so ein Eyecatcher hin. Und da muss vielleicht ein QR-Code oder eben noch eine ganz kurze, so eine, wie nennen sie das, Call to Action. Mhm. Einfach nur, dass man sagt, okay, klick dich da mal hin oder so. Und das ist ja sehr, sehr reduziert. Und das ist natürlich auch ein bisschen konservativ. Aber das finde ich tatsächlich, weil es das eben so ist, finde ich es wieder cool. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt eine Webseite macht, bei einer Webseite muss ich für mich heute was bewegen. Da muss ich was haben, da muss ich Videos haben, da muss Animation sein, da muss ich mal was ins Bild reinschieben und sowas. Die darf eben nicht statisch sein.
Ja.
Und man muss eben, wir sagen immer, man muss eben die Klaviatur so spielen, wie das Medium das eigentlich erfordert.
Ja, aber auch die Website ist ja was Traditionelles. Damit haben wir alle mal angefangen.
Ja.
Und der eine oder andere hat es vernachlässigt. Wir haben versucht, bei uns im Haus immer zu sagen, das ist unser wesentlicher Anker. Da sollen die Leute alle landen. Aus allen Kanälen sollen die dann da landen. Und deswegen investieren wir da auch eine ganze Menge.
Das ist so der Hafen, das stimmt. Ja? Da lohnt es sich aber auch, den immer mal wieder umzureißen. Also wir sind da sehr radikal. Wir reißen die in ein paar Jahren, bleibt die, und wir reißen den ganz um. Würde ich jetzt ein Unternehmen nicht raten, es sei denn, es keine Ahnung, macht irgendwas Verrücktes auch oder sowas. Also hätte ich ein Bauunternehmen oder ein Abrissunternehmen, würde ich die wirklich abreißen. Ich würde die auch in Stücken abreißen. Aber ansonsten würde ich immer schon mich selber fragen, was kann ich dann Neues dran machen. Und da ist für mich immer ganz wichtig, das sage ich auch vielen Kunden immer, man hat ja als Unternehmer oder als Entscheider diese Unternehmensbrille auf. Und man sieht manchmal gar nicht, wo kann ich eigentlich was verändern. Ich sage den Leuten immer, setz deinen Lebenspartner mal dran. Such dir mal, also es sei denn, er ist jetzt aus der Steuerbranche, dann nicht. Aber ansonsten such dir jemanden, der überhaupt nicht aus dieser Branche kommt, und lass den da drauf gucken. Und das machen wir ganz häufig bei Firmenprodukten, die wir haben, dass wir sagen, so, wir machen da jetzt mal, wir haben so eine Gruppe von Leuten, die wir dann befragen, die wirklich Lieschen Müller, sagen wir immer, sind. Und die stoßen einen manchmal auf Dinge, wo man selber nie drauf gekommen wäre. Und das ist bei der Webseite auch wichtig, dass man immer mal wieder sagt, okay, die Leute versuchen, heute ist die State of the Art. Natürlich muss die das neueste System haben, natürlich muss die sicherheitsrelevante Geschichten haben, natürlich muss die mit der Zeit gehen, das stimmt. Aber man muss sich auch immer wieder fragen, okay, bin ich vielleicht zu verkopft unterwegs?
Ja, ich glaube, das ist wichtig. Also gerade in unserer Branche, wir sind es ja gewohnt, mit viel Wissen umzugehen. Und gucken rechts, gucken links, damit wir in den Branchen uns auskennen und so weiter. Aber man verliert trotzdem manchmal den kritischen Blick von außen auf die Dinge. Und da braucht man nicht nur Partner, ne, wie euch, aber man muss vielleicht wirklich tatsächlich mal auf der Straße nachfragen, was wird eigentlich kommuniziert, was wird vermittelt, was ist der erste Eindruck,
das
wieder einzunorden.
Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch, dass sich dieses Userverhalten verändert. Also Menschen sind einfach nicht mehr bereit, eine DIN A4-Seite zu lesen. Also wir haben das große Problem, wenn wir Webseiten für Krankenhäuser machen, dass Chefärzte natürlich der Meinung sind, sie müssten erstmal ihre komplette Lebenslaufhistorie da reinpacken und sie müssten natürlich auch ihre ganzen wissenschaftlichen Abarbeitungen oder Abhandlungen da auch noch reinpacken.
Oh, willkommen in meiner Welt, ne?
Ja, genau. Und es ist eben eigentlich genau anders. Durch diese YouTube-Geschichte, wir sind, wenn man ein YouTube-Video öffnet und man sieht unten, das dauert 8 Minuten 34, dann klicken die Leute weg, weil die sagen, ich bin 1 Minute 30, habe ich ein ungefähres Aufmerksamkeitsfeld. Alles, was darüber geht, fällt mir schwer, mich darauf zu konzentrieren. Auf der einen Seite ist das ganz schlimm, finde ich, weil die Leute eben dann auch nicht mehr in der Lage sind, ein Buch zu lesen oder sich auf eine Sache zu konzentrieren, ohne zwischendurch mal das Handy in Hand zu nehmen. Aber es ist eben das Verhalten, was es heute gibt. Und deshalb muss man eben auch wissen, wir raten Leuten ganz häufig dazu, ihre Webseite zu verschlanken. Man braucht keine 12 Menüpunkte. Ich finde es auch ganz schrecklich, wenn ich auf einen Menüpunkt draufgehe und es klappen sich dann darunter wie so ein Akkordeon dann 12, 15 andere Punkte auf oder sowas. Man hat ja immer das Gefühl mit so einer Webseite, ich muss alles erschlagen, ich muss jede Frage beantworten, die kommen könnte. Das sehe ich überhaupt nicht so. Ziel einer Webseite muss doch eigentlich sein, dass ich Kontakt aufnehme, dass ich sage, okay, ich finde den Laden, das Unternehmen so spannend und ich habe das Gefühl, die können mir helfen. Ich sehe auf der anderen Seite Referenzen, wo ich denke, okay, wenn der mit denen schon zusammenarbeitet, dann ist der ja die Firma schon durchleuchtet, in Anführungsstrichen. Mm. Also dann habe ich schon ein gutes Gefühl, dann könnten die auch was für mich sein. Und dann muss ich doch immer darauf hinarbeiten, dass ich sage, so, weißt du was, jetzt hast du dich über uns schlau gemacht, mit einer gewissen Distanz über die Webseite, und lass uns jetzt so den nächsten Schritt gehen und in Kontakt treten, wie auch immer das stattfindet.
Ja.
Und dann muss ich nicht wahnsinnig, dann muss ich nicht 150 DIN A4-Seiten auf dieser Webseite haben, wofür?
Nee, das ist so ein bisschen dieses Apple-Prinzip. Ne? In drei Klicks bin ich bei meiner Anwendung, in drei Klicks bin ich bei dem, was mich interessiert, in drei Klicks habe ich das submitted, was ich gerne auch loswerden will. Naja, also da denkt man immer, da muss der eine oder andere mal wieder so eine Schleife machen und sagen, Mensch, mal zurück zu denen, was eigentlich gewollt ist und was der andere eigentlich erwartet. Ja, dieses
Reduce to the Max, ne? Das ist es. Und man hat eben auf der anderen Seite, das kann ich auch gut nachvollziehen, viele Unternehmen haben aber Angst und sagen, Mann, aber wir müssen doch diesen Sonderfall noch. Was ist denn, wenn der da drauf guckt und sowas? Und dann bläht sich sowas auf. Man muss ja heute nicht mehr über Ladezeiten reden. Das wäre früher so ein limitierendes Ding gewesen. Das hat man heute ja nicht mehr. Genau, dass man diesen Balken sieht, der sich so langsam vorstellt. Das ist ja vorbei. Aber es ist eben auch ermüdend, wenn man lange suchen muss oder wenn man auf so eine Webseite guckt und denkt, boah, ich finde mich gar nicht zurecht und sowas. Das ist ein spannendes Thema. Also wie finde ich mich schnell zurecht und wie komme ich schnell an mein Ziel?
Ja. Wenn wir so langsam zum Schluss kommen, unseres kleinen Austausches, wo sind wir in 5 Jahren? Also, ne, wir sagen ja immer so nach dem Motto, in 5 Jahren müssen wir da und hier.
Zahlen wir wahrscheinlich weiter Steuern. Und ob es weniger werden, wage ich auch zu bezweifeln. Also
das ist so, vielleicht zahlen wir nicht mehr persönliche Steuern, sondern wir zahlen für unsere Computer und wir zahlen unsere Kaffeemaschinen, weil die härtesten Arbeitenden, ne, sind vielleicht nicht mehr die Menschen, weil die alle 4-Tage-Woche haben. Aber wie kommunizieren wir dann? Also wir haben so ein bisschen gesagt, ja, die Social-Media-Kanäle, die verändern sich. Wir sind jetzt eigentlich bei TikTok angekommen.
Das wird weiterziehen. Die Karawane zieht weiter. Dann macht man das nächste Fass auf. Dann werden alle sagen, das ist super. Das ist normal. Da muss man mitgehen. Finde ich normal. Finde ich auch nichts. Das Thema KI, da könnten wir 2 eigene Podcast-Folgen drüber machen. Ja. Ist in meiner Branche super spannend. Für uns ist das, ich will gar nicht sagen Fluch und Segen zugleich, sondern für uns ist es eigentlich eher Segen. Weil wir eine Agentur sind, wir sind nicht im Mainstream unterwegs. Wenn ich jetzt heute Pressesprecher wäre für eine Stadt, für ein Unternehmen, dann würde mir KI 70% meiner Arbeit abnehmen. Weil die kann super gute Texte schreiben. Wenn es um normale Pressetexte geht, muss ich mich da nicht hinsetzen. Muss man mal ganz klar sagen. Also sie schreibt ja keine Liebesbriefe mehr. Das hat sie ja am Anfang gemacht. Und auch die, muss man sagen, da haben wir auch getestet, die hat noch durchschlagenden Erfolg, tatsächlich. Also KI wird das in den normalen Mainstream wird das befeuern. Bietet aber gleichzeitig für uns die Chance, die wir sagen, wir machen Briken aber Sachen an, wo wir immer über die Idee kommen. Eine Idee kann KI einem nicht liefern. Eine Idee ist etwas, wo ich sage, okay, da muss ich mich eben immer noch hinsetzen, muss mein Hirn ausbringen und muss eben sagen, okay, was wäre jetzt eine zündende Idee? Aber da wird, glaube ich, dass in der Kommunikation ist einmal dieses KI-Gesteuerte. Das ist auch gut. Ne? Also das ist ja, die macht ja gute Arbeit.
Haben wir da nicht, also ich hätte da, also ja, KI bei uns in der Branche ja auch ganz wichtig mit Filtern von Informationen und rausziehen und so weiter. Also, aber irgendwie habe ich die Sorge, dass das so austauschbar wird, dass man das gar nicht mehr liest, weil man ja sagt, es hat ja eine KI generiert. Das ist überhaupt nicht irgendwie
Ja, das stimmt. Spannend. Aber es ist so ein bisschen so, wie Musik heute ist. Musik ist heute, finde ich, auch langweilig, weil Musik wird ja nicht mehr. Früher hat jemand von sich aus Musik gemacht und hatte dann vielleicht irgendwie Glück oder er hatte auch Talent und er hat sicherlich viel mit Können zu tun, ist irgendwann entdeckt worden und dann ist der langsam nach oben geploppt. So, heute ist ja so, Fernsehen, also das Medium, was eigentlich sich um Musik kümmern könnte, sucht sich ja selber jemand und macht den dazu. Den suchen den aber nicht, weil der ein Talent hat oder sowas, sondern die machen jemanden und sagen, was du bist vom Typ her, das passt ungefähr. Wir suchen dir jemanden, der Musik schreibt und dann singst du das, performst das und wenn du super Performance machst, dann bist du das da für eine gewisse Zeit. Und das, glaube ich, ist bei KI auch, dass wir werden so ein Grundrauschen haben, was man nicht, was irgendwie irgendwann vor allem normal ist. Aber umso spannender sind ja die Zacken, die da rauskommen. Und das ist eben das, was man eigentlich schaffen muss, dass man in seiner Kommunikation sagt, so, wir setzen eben Peaks. Die setzt man auch nicht jeden zweiten, dritten Tag. Bin ich sowieso kein Freund davon, zu sagen, man befeuert immer, also Masse macht. Ja. Aber da muss ich eben mal was machen, wo ich wirklich denke, wow. Und das ist, um mal jetzt zum Beispiel bei dem Flughafen zu bleiben und so zurückzukehren, wenn ich mal an die Six-Werbung denke, die haben es immer wieder geschafft, auf Flughäfen Werbung zu machen, wo man davor stand und sagte, die sind ja verrückt. Oder das kann man ja nicht machen. Ja. Aber in dem Moment, wo ich das denke, habe ich mich mit der Marke befasst.
Ja, aber dann bin ich wieder bei den Plakaten, bei den Flughäfen, dann bin ich wieder bei der Aufmerksamkeit erreichen und die dann vielleicht auch einfach verbal weiter kommuniziert wird und nicht über irgendwelche Social-Media-Kanäle oder
so. Also wo man abends zusammensitzt, habt ihr das schon gesehen. Ja. Und das andere ist, diese KI-Geschichte, das wird eben ein großer, qualitativ hochwertiger Brei sein, der sich dann, aber das ist eben alles austauschbar. Und unser Job, und das ist auch das Schöne an meinem Job, ist eben, dass man sagt, nee, wir versuchen da drüber zu tanzen.
Und da hoffen wir, dass er uns noch lange dabei hilft, also beim Tanzen, beim Tanzen, denn wie gesagt, für uns ist das auch eine große Herausforderung. Tobias, ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir könnten das jetzt noch 2 Stunden weitermachen, so wie immer die Gespräche, die wir gemeinsam führen, wenn wir zum Magazin uns treffen und über die Branche, die Gott und die Welt und die wirtschaftliche Entwicklung sprechen, ist das auch immer spannend. Und heute mal zur Kommunikation. Und ich habe was mitgenommen. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, Der eine oder andere Hörer findet es auch interessant und kurzweilig. Und ja, dann gucken wir mal, was der Podcast nachher macht.
Alles klar. Besten Dank.
Danke.
Tschüss. Danke.